Im Überlebensdenken verlieren wir im Grunde unseren optimalen Reifegrad. Der optimale Reifegrad von erwachsenen Menschen wäre eben, balanciert zu sein, rational denken zu können, Emotionen und rational in eine gute Balance zu bringen. Brauchen wir beides, ganz klar. Ne? Und in diesem Überlebensmodus, den ich eben in den anderen Büchern ganz, ganz hart auch Mindfuck nenne, da fallen wir im Grunde in Kind- und Eltern-Ich-Muster zurück.
Liebe Frau Dr. Bock, ein herzliches Willkommen in unserem Podcast SNP Leader Talk. Ich freue mich unglaublich, Sie heute begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Ich lese viele Bücher, aber es ist ja selten, dass der Inhalt dem Titel entspricht. Und Sie haben es nicht nur geschafft, sehr, sehr gute Inhalte zu produzieren, sondern auch exzellente Titel, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern wirklich zum Nachdenken bringen, wie Mindfuck oder Der entstörte Mensch, das regt zum Nachdenken und macht Appetit auf mehr. Frau Dr. Bock, vielleicht zum Einstieg. Wir leben ja eigentlich in der Gesellschaft, die vielleicht den höchsten Wohlstand aller Zeiten der menschlichen Geschichte erlebt und wahrnimmt. Und nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass die Raten der Depressionen und grundsätzliche seelische Krankheiten, Unsicherheiten massiv zunehmen. Wie bringt man das in Einklang, die zwei Entwicklungen? Ja.
Es ist ja eigentlich ein Paradox, was Sie ansprechen, ne? Denn über Jahrhunderte hat man gedacht, wenn wir nur reich genug sind, wenn nur die medizinische Versorgung gut ist, unsere Systeme gut funktionieren, dann geht's Menschen gut, ne? Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die den Traum unserer Vorfahren widerspiegelt, ne? Und trotzdem erleben wir gleichzeitig, und das ist in allen übrigens Gesellschaften so, die in diesen Wohlstand kommen, in industriellen, technischen, ja, und wirtschaftlichen Wohlstand kommen, dass die Erkrankungen, die psychischen Erkrankungen steigen. Dass Traditionen im Grunde immer weniger Rollen spielen und Menschen noch nicht wissen, wie sie das Vakuum, das dadurch entsteht, füllen sollen. Meine Beobachtung ist, dass wir in solchen Momenten im Grunde noch nicht wissen, wie wir mit dieser ganzen Zeit umgehen sollen, weil wir noch mit ganz, ganz alten Denkstrategien konfrontiert sind, die auf ein anderes Zeitalter und auf andere Gesellschaften ausgerichtet sind. Und insofern kommt es zu ganz großen, ja, Erlebnissen von Orientierungslosigkeit und dem Wunsch danach, irgendwie zu verstehen, in welcher Zeit wir leben und wie man da auch ein gutes Leben leben kann, wenn doch eigentlich äußerlich alles ganz toll ist. Fakt ist aber, wir sind so reich und frei wie nie und dennoch nicht glücklich.
Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass die letzten 40.000 Jahre die Menschen in einem Überlebenskampf unterwegs waren, war das diese klassische Überlebensorientierung. Und jetzt eigentlich sind wir sogar, wenn man jetzt von einer Wohlstandsgesellschaft wie Deutschland ausgeht, in einem sozialen Staat, wo niemand hungern muss.
Und so sieht's aus, genau. Und dennoch sind, ja, in unserer, ich nenne das eine Parallelwelt in unserem Denken, eine sehr tief verankerte Art, die Welt und das Leben zu sehen, die ist immer noch so wie früher. Ich würde das heute sogar, ich bin ja ursprünglich Historikerin und Politikwissenschaftlerin, zeitlich verorten und sagen, dass das entstanden ist mit dem Beginn dessen, was wir heute als menschliche Zivilisation bezeichnen, vor rund 10.000 Jahren, als die Eiszeit vorbeigegangen ist, also früher gegangen ist, und die Warmzeit, in der wir heute noch leben, die sich ja jetzt nochmal verändert, entstanden ist. Da sind im Grunde alle heute wichtigen menschlichen Kulturen in ihren Ursprüngen entstanden, und die Denkmuster, die damals entwickelt wurden von unseren Vorfahren, sind immer noch handlungsleitend für die Menschheit weltweit, ist meine Überzeugung, und ist nicht geeignet, uns in eine gute Zukunft zu bringen.
Und was prägt diese Überlebensorientierung? Sie sprechen sogar von Fundamentalparadigmen.
Ja.
Können Sie das aufgreifen?
Ja, also ein Fundamentalparadigma ist, oder Lebensparadigma, wie ich es nenne, ist im Grunde die tiefste Information darüber, wofür wir das Leben halten. Also unsere Grundinterpretation, die wir auch an unsere Nachfahren weitergeben, die wir schon von unseren Vorfahren, von unseren Eltern, Großeltern mitbekommen, was eigentlich Leben bedeutet, ist seit rund 10.000 Jahren, dass Leben im Grunde ein Problem des Überlebens ist und dass es darum geht, sich in, im Grunde, ich sag's ganz salopp, extra so wie es ist, in Fresshierarchien einen guten Platz zu erarbeiten, da auch im Grunde hochzukommen, diese Hierarchieleiter aufzusteigen, möglichst angepasst und sicher zu leben oder eben zu dominieren um bessere Überlebenschancen zu haben. Das klingt sehr archaisch und vielleicht in unserer Hightech-Welt, die sich als aufgeklärt empfindet, sehr fremd. Aber in der Arbeit mit Menschen merke ich, dass dann, wenn der Stress steigt und wenn Menschen wirklich sehr fundamentale Entscheidungen treffen müssen, dann kommt dieser Frame wirklich ganz deutlich zum Vorschein und bringt bestimmte Muster mit sich, mit denen wir dann die Realität interpretieren und häufig so interpretieren, dass wir uns nicht unbedingt weiterentwickeln.
Mhm. Aus Ihrer Perspektive denken wir auch sehr, sehr stark in Dualitäten, entweder oder. Und das ist das, was auch aktuell die gesellschaftliche Spaltung vielleicht so ein bisschen einfach erklären lässt, weil man nicht in sowohl und auch denkt, sondern vielmehr in entweder oder.
Genau. Zeiten wie diese, also Zeiten von Wandlung, starken Change, man nennt es in der Forschung auch Deep Change, die fördern dieses Überlebensdenken. Wenn Unsicherheit steigt und in einem Deep Change gibt es immer Phasen, wo sich die alten Ordnungen verändern oder sogar auflösen und neue entstehen. Und in der Zwischenzeit, in diesem kleinen im Grunde Zeitraum dazwischen, ich glaube, wir leben weltweit gerade in so einem Zeitraum. Wir wissen nicht genau, wie lang der wird, aber er ist gerade sehr, sehr deutlich am Aufkommen, dass alte Ordnungen sich verabschieden, neue gefunden werden müssen, auch in den Ländern, in denen wir leben. Da entsteht im Grunde eine Art Orientierungslosigkeit und Angst, die uns erst recht an dieses Überlebensdenken anknüpfen lässt. Und das ist, so wie ich es untersucht habe, ein bipolares, hierarchiebildendes und linear-kausales Denken, wenn ich mal mit diesen Fachbegriffen um mich werfen darf. Und es bedeutet ganz konkret, dass wir Schuldige suchen in dieser Unsicherheit, dass wir Freund-Feind-Bilder sehr stark wieder aktivieren, dass wir Sicherheit und Schutz in einer Gruppe suchen, zu der wir uns zugehörig fühlen. Und da brauchen wir auch einen Gegner, der schuld ist an der ganzen Misere. Und das zieht sich aus meiner Sicht auch durch die aufgeklärten Gesellschaften, die sich als ja offen und liberal bezeichnen. Auch die haben eine Neigung, genau in diese Muster jetzt sich zu verabschieden. Und aus meiner Sicht ist es ein zivilisatorischer Rückschritt, der nicht gut ist und der die Welt nicht weiterbringt.
Führt es auch nicht dazu, dass man in so eine Eltern-Kind-Beziehung verfällt, unter Unsicherheit, dass man dann starken Mann oder starke Frau sucht, die einem hilft?
Ja, das ist etwas, was zusätzlich kommt. Im Überlebensdenken verlieren wir im Grunde unseren optimalen Reifegrad. Der optimale Reifegrad von erwachsenen Menschen wäre eben, balanciert zu sein, rational denken zu können, Emotionen und rational in eine gute Balance zu bringen. Brauchen wir beides, ganz klar. Und in diesem Überlebensmodus, den ich eben in den anderen Büchern ganz, ganz hart auch Mindfuck nenne, da fallen wir im Grunde in Kind- und Eltern-Ich-Muster zurück. Das heißt, wir fallen hinter unseren eigentlichen Reifegrad zurück, sind unreifer, als wir eigentlich sind, und suchen dann entweder den Schutz von stärkeren Persönlichkeiten, also Eltern in der Politik, den starken Mann, die starke Frau, wie Sie gerade ansprechen, oder denken, selbst es sein zu müssen und für alle die Antworten parat haben zu müssen, auch in Zeiten, wo vielleicht manche Menschen oder alle gar keine genaue Antwort haben. Das aber dazugehört zu so einer Deep Change Transformation. Da suchen wir diesen Halt in den stärkeren Personen. Und das ist leicht, weil wir dann selber in dieses Kind-Ich gehen können und im Grunde die Verantwortung abgeben, was wir aber in freien Demokratien nicht können. Wir sind alle Bürgerinnen und Bürger und müssen mitdenken und mitentscheiden. Wir können das nicht einer kleinen Elite und schon gar nicht einer Person überlassen, die jetzt entscheidet, was gut ist. Es ist ein Rückfall wirklich in autoritäre Denkmuster. Und ich glaube, sie sind wirklich brandgefährlich heute.
Da sieht man ja auch, dass man ein Aufkommen von solchen totalitär geprägten Gesellschaften, die noch nie beobachten kann, und die Komplexität der Welt und Unsicherheit der Welt trägt dazu massiv bei.
Genau.
Zu diesem Überlebensmodus oder zu dem Mindfuck gehören auch einige Frames oder Haltungen, mit denen man die Welt wahrnimmt. Ja, die Landkarten für die Landschaften, die man sich selbst herauskristallisieren lässt. Was sind aus Ihrer Sicht die Frames, die besonders gefährlich sind oder es gefährlich machen?
Also ich würde es gerne noch mal ein bisschen erläutern. Wenn wir unter Stress geraten mental und Leben wieder als Überleben begreifen, als Problem des Überlebens, dann gehen wir in eine in eine unreife Haltung. Das ist das eine, dass wir uns entweder übermächtig oder ohnmächtig fühlen oder auch trotzig werden, irrational werden, aggressiv werden. Das sind Möglichkeiten. Oder angepasst und eben nach dem starken Mann, der starken Frau suchend. Das ist dieser Abfall des Reifegrads, über den wir gesprochen haben. Und dann gibt's aber noch etwas, was sehr, sehr deutlich ist und was jeder von uns immer wieder beobachten kann, wenn er sich selbst blockiert oder an eine Grenze kommt, an der man merkt, meine Güte, jetzt bin ich aber wirklich am Limit für mich. Das sind zum Beispiel ist das das Muster, sich massiv mit Angst verrückt zu machen. Also ich nenne das Katastrophen-Mindfuck oder Katastrophendenken, je nachdem, ob Sie es in einer feinen Variante haben wollen oder in der gängigen, die wir alle irgendwie kennen, ne? Dann fangen wir an, das Schlechteste zu erwarten. Also wirklich, egal welche Veränderung ansteht, wir gehen vom Schlechtesten aus, wir gehen von der Katastrophe, die damit zusammenhängen könnte, aus. Und wir fangen dann an, auch gesellschaftlich Dystopien zu entwickeln, also absolut negative Szenarien, die uns im Grunde nicht weiterbringen, sondern weiter ängstigen und noch mehr in dieses Überlebensdenken reindrücken. Das ist also wirklich eine paradoxe Situation, uns mit Angst und Schrecken zu führen. Ne? Ich finde es auch wichtig, dass die Leading Personalities unserer Zeit das nicht tun, ne? Sondern eher Visionen entwickeln, die sagen, okay, es ist eine schwierige Zeit, wir haben eine Menge zu bewältigen, aber das können wir nicht mit Katastrophendenken lösen. Ja. Ne? Es ist ernst, ja, aber ernst heißt noch lange nicht Katastrophe. Und es geht jetzt darum, wirklich deinen vollen Reifegrad zu entdecken, als erwachsener Mensch gute Entscheidungen zu treffen. Das erwarte ich mir auch von unseren Eliten, um ehrlich zu sein. Ja, genau diese Haltung. Das ist einer dieser Frames. Aber es gibt noch 6 weitere, die da eine Rolle spielen. Es ist wirklich wie ein zahnradartiges System von 7 verschiedenen Denkmustern oder eben kognitionswissenschaftlich Frames. Das ist der wissenschaftlich korrekte Begriff, den Sie nennen. Ne? Ich weiß nicht, soll ich es die mal nennen?
Sehr gerne. Ja. Das ist das, was aus Ihrer Perspektive besonders wichtig ist, weil es kommt ja auch darauf an, wie man diese Frames reframed, ja, um
genau,
damit
ganz genau.
um
genau.
Zu leben.
Genau. Ich glaube, es ist für alle, die jetzt zuhören oder zusehen, interessant, es wirklich an Themen, die sie gerade beschäftigen, mal festzumachen. Also irgendwas, ein Thema, wo sie noch nicht gelöst haben für sich, ein Problem, was immer wieder auftaucht, irgendwas, was sie verändern wollen und irgendwie nicht in den Griff kriegen. Und meine Voraussage wäre, dass eins oder mehrere dieser 7 Muster eine Rolle spielt und vielleicht sogar miteinander korrespondiert. Und dann können Sie sehr gut verstehen, warum Sie sich blockieren und bei dieser Thematik nicht weiterkommen. Und das können wir natürlich gemeinsam bis auf die höchste Ebene der Menschheit ausdehnen und uns fragen, warum kommen wir nicht weiter als Menschheit, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich anderes zu tun hätten, als Kriege zu führen. Weil es ja ein riesiger Rückfall des Reifegrads der Menschheit, Kriege zu führen. Und da haben wir ja gedacht, wir wären darüber hinweg, zumindest in den Breitengraden, in denen wir jetzt leben, aber wir sind sie leider nicht. Ne? Das müssen wir verstehen. Also jetzt vom eigenen Thema, von der eigenen Beziehungskrise, ja, bis hin zu Führungsthemen oder unternehmerischen Entscheidungen. Das sind 7 Muster. Das eine ist dieses Katastrophendenken, dass man bei der kleinsten Thematik die schlimmste Gefahr wittert und danach auch handelt, sich in der Regel dann nicht mehr traut, etwas Mutiges zu machen. Das wäre Katastrophendenken. Das zweite ist, nenne ich Selbstverleugnungsdenken oder Selbstverleugnungsmindfuck. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, was meinen Sie, Herr Michailow, was soll ich nehmen?
Mindfuck, vielleicht bleibt das besser hängen.
Bleibt besser hängen und ist auch eigentlich, weil es so verrückt ist, das richtige Wort dafür, darf ruhig ein bisschen schmutziger sein, ja. Es ist ja Mindfuck. Selbstverleugnungsmindfuck ist die Angewohnheit, die Interessen anderer über die eigenen zu stellen. Also sich immer erst zu fragen, was andere wollen und was die Firma braucht oder was der Partner will, was die Eltern wollen, was auch immer, wer da gerade wichtig ist. Und ganz am Ende kommt man selbst dran. Was bedeutet, dass man seine Ressourcen eigentlich schon völlig verbraucht hat, bis man zu den wichtigen Entscheidungen für sich selbst kommt. Auch dieses Thema der Selbstverleugnung können wir auf Staaten übertragen, auf Kulturen übertragen. Es ist wichtig, in Präsenz mit sich selbst und mit anderen zu sein, also die eigenen Interessen und Bedürfnisse, wenn man so will, genauso zu sehen wie die anderen und daraus neue Lösungen zu entwickeln. In der Selbstverleugnung, Überlebensmindfuck, versucht man sich anzupassen, vor allem nicht anzuecken mit denen, die vielleicht mächtiger sein könnten oder wichtiger sein könnten. Kommt aus dem hierarchischen Denken und dann macht man sich kleiner, als man eigentlich ist. Großer Fehler. Der dritte Mindfuck ist der Bewertungsmindfuck. Oh. Da misst man sich selbst sehr häufig und andere an Idealmaßstäben, die aber meistens so idealistisch sind, dass man eigentlich nur enttäuscht werden kann. Das bedeutet im Grunde, man arbeitet dauernd an der perfekten Lösung. Und wir wissen heute in Zeiten wie diesen, wo man schnell vernünftige, gute Entscheidungen treffen muss, wird es vielleicht nicht die perfekte sein. Und auch noch nicht die perfekte Lösung, aber wir müssen anfangen mit den Schritten in die richtige Richtung. Und es geht nicht, wenn wir im Bewertungsdenken verharren und die perfekte Lösung suchen. Ist es auch etwas, was die zwischenmenschlichen Beziehungen massiv beschädigt, wenn wir an andere Idealmaßstäbe anlegen, wenn wir sie nicht als ganze Menschen verstehen und uns auch selbst als ganze Menschen verstehen, die natürlich Licht und Schatten haben. Wir können von niemandem erwarten, dass er perfekt ist. Und es ist ein Kinderglaube, das von sich und anderen zu erwarten. Es ist wichtig, das zu sehen. In Unternehmen spielt es auch eine große Rolle. In Führungs-Mitarbeitergesprächen. Das Thema der Bewertung auf einer unfairen Ebene ist etwas sehr Schädigendes für Arbeitsbeziehungen. Und doch, das bringt uns nicht weiter. Der vierte Mindfuck ist der Druckmacher. Mindfuck nenne ich den. Das ist die Idee, dass man eigentlich immer mehr schaffen müsste, dass es nie reicht, dass am besten gestern alles fertig sein sollte. Ja, kennen glaube ich alle, die in der Wirtschaft tätig sind, ne? Und auch ambitioniert arbeiten. Es hat ja auch mal was Schönes, ne? In einem Projekt zu sein, wo man einfach mal Gas geben muss, ja. Das ist auch motivierend. Wenn das aber ein Dauerzustand wird und wenn es die Philosophie von Menschen oder Unternehmen oder Organisationen und auch Staaten wird, sich dauernd unter Druck zu setzen und das vielleicht sogar noch mit Perfektionismus ansprechen, zu messen, ich finde, da sind wir in Deutschland sehr stark drin, ja, dann wird es eine Überforderungsthematik, die im Grunde das eigene Überleben eher gefährdet, als zu fördern. Das ist dann nochmal das Paradoxe dran, ja. Kommen wir zum fünften, das ist der Misstrauensmindfuck, die Angewohnheit. Mir ist wichtig, es ist immer nur Mindfuck, wenn das ein chronisches Element wird im eigenen Denken. Ne? Wenn man anderen Menschen oder Situationen grundlegend misstraut, und ich glaube, das Deutlichste, was wir auf unserer heutigen Zeit auf kollektiver Ebene dazu sehen, sind die Verschwörungstheorien, ne? Wo man davon ausgeht, wo ganze Massen von Menschen davon ausgehen, dass es irgendeine geheime Verschwörung gibt, dass man eigentlich keiner Realität, die in den Medien irgendwie vermittelt wird, mehr trauen darf. Das ist eigentlich nur eine Spitze des Eisbergs dieses Störungsmusters, dass Menschen eben dann, wenn sie in den Überlebensframe wechseln, sofort aktivieren. Kann uns im eigenen Leben betreffen. Wir haben irgendwie den Eindruck, Beziehung läuft nicht mehr so gut und schon fragt man sich, hat er eine andere, hat sie eine andere, ist da irgendwas im Busch? Ja, er bringt mir Blumen mit, was ist los? Dann muss er sich für irgendwas entschuldigen eigentlich. Ja. Also man kann auch bei den unschuldigsten Dingen in diesen Misstrauensmindfuck reinfallen und das macht einem das Leben sehr schwer. Misstrauen verhindert natürlich, wie es schon so heißt, vertrauensvolle Beziehungen. Und ich glaube, die Ressource Vertrauen ist für unsere heutige Zeit innerhalb der Menschheit und innerhalb unseres eigenen Lebens die wichtigste, die wir überhaupt haben. Es ist eine Kunst, die wir beherrschen als Menschen. Wir können vertrauen. Wir brauchen das, um eine neue, bessere Form der Zivilisation aufzubauen. Und insofern ist der Misstrauensmindfuck ein ziemlich übler Mindfuck. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit haben, dann noch drüber zu sprechen. Viele sagen gerade bei dem Thema Misstrauen, naja, heißt es, dass ich jetzt blind vertrauen soll und immer naiv sein soll? Aber das ist es nicht. Ne? Die Lösung, wir werden bestimmt noch drüber sprechen, dieser Mindfuck ist nicht, dass man ins Gegenteil geht. Das wäre es meistens genauso gestört. Ne?
Ja. Nachvollziehbar. Dann werden wir wieder in Entweder-Oder. Genau. Und das funktioniert denn
nicht. Genau, sind wir wieder im Entweder-Oder, ganz genau. Und dann haben wir noch den Regel-Mindfuck. In Deutschland auch sehr beliebt. Ja, in allen sehr stark bürokratisierten Ländern kennt man sich aus mit Regel-Mindfuck. Das heißt, ja, so haben wir es immer schon gemacht. Man hält sich an eine Regel, die vielleicht überhaupt nicht mehr wertvoll ist, die einen nicht mehr weiterbringt, hält dran fest, weil man sich überfordert fühlt mit neuen Anforderungen. Und im Grunde sorgt es dafür, dass Systeme veralten, ja, dass sie nicht mehr an die Umweltbedingungen angepasst sind und damit im Grunde zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, das, was wir da seit Jahren jetzt auch in der deutschen Bürokratie erleben, mit Deutschland ist ein Faxgerät und so, was da so die Runde gemacht hat, ja, auch während der Corona-Krise, ist ja leider immer noch so. Ich glaube, es hat sehr viel mit dieser Angst zu tun, wenn wir irgendeine Regel verändern, dann könnte Chaos ausbrechen und dann funktioniert hier gar nichts mehr. Und das ist wieder die Angst vor dem Gegenteil von der Regeltreue und ist genauso ein Denkfehler. Ja. Also an Regeln festhalten kann eine sehr wichtige Sache sein. Ich glaube, Menschen brauchen grundsätzlich Regeln, auch Regeln, die vernünftig sind und die wir für unser Zusammenleben brauchen, keine Frage, ein Rechtssystem zum Beispiel, ja. Aber man muss immer wieder gucken, ist das immer noch up to date? Ist das noch das, was Menschen und Gesellschaften jetzt brauchen, um sich weiterzuentwickeln, um mit diesen gigantischen Herausforderungen unserer Zeit umzugehen? Da ist Regelmindfuck ein großes Problem. Ja. Und dann haben wir noch den siebten und letzten, das ist der Übermotivationsmindfuck, nenne ich das. Klingt eigentlich immer ganz schön, Motivation ist doch was Gutes, ja, aber wenn es Übermotivation ist, dann schießt es übers Ziel hinaus. Und das ist im Grunde eine, ich nenne es immer, es ist das Zuckerbrot zu den sechs Peitschen der anderen Muster. Ja. Es ist irgendwie das gute Gefühl, das all die anderen schlechten Gefühle irgendwie ausgleichen soll. Und bedeutet die den im Grunde das Zwanghafte, sich immer wieder zu euphorisieren und überzumotivieren und irgendwie zu hoffen, dass es die eine Lösung gibt, die jetzt alles löst, dass es nur noch diesen einen Politiker braucht, der das alles im Griff kriegt, ja, der uns rettet und die Welt zu einem guten Ort macht. Das ist alles Übermotivation. Und stört natürlich das rationale und gut balancierte Denken. Und vor allem ist es das kürzeste Gefühl, was wir Menschen haben können, neurobiologisch. Ne? Euphorie ist extrem kurz und es wird immer bezahlt, leider. Es wird immer bezahlt mit einer kurzen Depression oder einer längeren danach. Ja. Und ich glaube, wenn man sich jetzt Diktaturen anschaut, die beherrschen diese Klaviatur der sieben Muster ganz hervorragend. Die können alle sechs krassen Menschen sehr, sehr stark negativ beeinflussen, den Muster bedienen, Katastrophenangst schüren, Druck ausüben, Überwachung, all diese Dinge, extreme Regelforderungen. Und dann gibt's aber immer noch die Aufmärsche und die politischen Fahnenschwingereien, würde ich es mal nennen, ja, die Propagandareden und diese Dinge, die die Menschen einschwören sollen auf diese Art von Euphorie, die eigentlich das Denken ausschaltet. Und das Gegenteil von einer echten intrinsischen Motivation und echten starken Willen sind. Okay. Aber im Überlebensmodus und in diesen alten autoritären Hierarchien braucht man keine starken erwachsenen Menschen. Da ist es sehr viel besser, wenn Menschen unreif bleiben und wenn sie in diesen sieben Mustern gefangen sind. Okay.
Bevor wir zu dem neuen Fundamentalparadigma kommen, quasi von der Überlebensorientierung zu der potenziellen Lösung für die Zukunft, ich würde gerne einen Punkt von Ihnen angreifen, der mir in der Form auch hängen geblieben ist. Sie sagen, das Mindfuck ist keine Folge von Selbstwertproblemen, sondern ihre Ursache.
Mhm. Ja, das kann man ganz gut an diesem Bewertungsthema festmachen, den Idealmaßstäben. In alten Gesellschaften oder überhaupt in allen hierarchischen Systemen und Gesellschaften braucht es ja ein Ideal, dem man nacheifern muss. Und das auch begründet, warum jemand oben ist und jemand unten. Sie brauchen in hierarchischen Gesellschaften immer Ideale. Ja. Deswegen ist es auch so schwierig, über Ideale zu regieren oder über eine Firma über Ideale zu führen, ja. Weil es im Grunde immer gleichzeitig eine Begründung für Oben-Unten-Mechanismen ist, im Grunde gegen flache Hierarchien spricht, ne? Und die begünstigt, die das Ideal erfüllen. Ne? Und Selbstwertprobleme haben sehr häufig damit zu tun, dass man den Eindruck hat, dieses Ideal nicht zu erfüllen. Manchmal schon von Geburtswegen nicht, weil man einer Minderheit angehört in einer bestimmten Kultur, ne? Oder ein bestimmtes Bildungslevel nicht mitbringt, aber eigentlich mega smart ist, ja. Und schon fängt man aber an, aber ich habe ja keinen Doktortitel oder ich habe das und jenes nicht und ich darf ja eigentlich nicht. Und so beginnen eigentlich Selbstwertprobleme, indem wir uns selbst weiter unten in dieser Hierarchie einordnen, ne? Und denken, andere haben es eher verdient, nach oben zu kommen. Das ist eine Ursache dann von Mindfuck, dass wir Selbstwertprobleme kriegen.
Aber das würde bedeuten, dass die Probleme der Selbstwertgefühle in Fremdwertgefühlen liegen, ja?
Ja, genau. In kollektiven Werten, in die wir uns einsortieren, ne? Und die genauso von unserem Außen, von der Gesellschaft um uns herum bestimmt sind, wie von unserem Innen, ja. Das ist überhaupt, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass wir uns konditionieren auf eine Art, wir führen eine Beziehung mit uns selbst, wie wir sie in der Welt erleben, ja. Das heißt, unsere gesellschaftlichen Umstände oder auch in einem Unternehmen, die Unternehmenskultur ist genauso wichtig wie die Kultur des Menschen selbst mit sich, ne? Also das korrespondiert, weil wir einfach soziale Wesen sind, sowohl individuell als auch soziale Wesen sind, sowohl als auch. Ja. Es gibt nicht entweder das eine oder das andere. Das heißt, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir uns verändern. Und wenn wir uns verändern, verändert sich die Welt.
Und die sozialen Gesellschaften sind ja immer durch Rangordnungen geprägt. Ja, das kann man ja gar nicht vermeiden. Da ist nur die Frage, ist diese Rangordnung durch Macht und Dominanz geprägt oder durch Kompetenz?
Genau. Das ist der ganz große Unterschied. Manche nennen das auch Meritokratie, dass es etwas gibt, wo man sagt, es ist eine natürliche Autorität, die ein Mensch hat, weil er einfach mehr weiß, mehr Erfahrung hat oder das Bessere für die Gruppe tut. Bei den Vor- und Frühgesellschaften der Menschheit, also vor dem letzten Klimawandel, gehen wir davon aus, dass, wissen wir das auch aus Funden, dass die sogenannten Häuptlinge, wenn wir das heute so nennen, aus diesen Jäger- und Sammlergesellschaften, die haben keine klaren geburtlichen Merkmale zum Beispiel. Da finden sich genauso Frauen wie Männer, Jüngere wie Ältere und sogar behinderte Menschen, wo man heute sagen kann, die sind von Natur aus schon disabled gewesen, so wie wir es heute sagen würden. Und die waren trotzdem die Führungsfiguren in ihrer jeweiligen Population. Ne? Das heißt, es muss andere Gründe gegeben haben als geburtliche Gründe oder irgendwelche Perfektionsmaßstäbe, warum jemand zu einer einem Leader oder einer Leaderin erkoren wurde. Und auch das, denke ich, ist heute sehr, sehr wichtig, dass wir uns öffnen und den Blick öffnen. Welche Menschen können das? Was müssen sie mitbringen? Und vor allem, was erwarten wir von guten Leading Personalities heute? Aus meiner Sicht müssen es Menschen sein, die selbst schon sehr weit in ihrer Entwicklung sind, die sehr gut in der Lage sind, balanciert und erwachsen in jeder Hinsicht zu sein, ja, und die vor allem einen höheren Purpose mitbringen als den Eigennutz, ne, und die eigene Situation in einer Hierarchie. Dafür müssen Leading Personalities auch ihr Denken ändern, ne, um in diesen viel, viel weiteren Denkrahmen zu kommen, den wir im 21. Jahrhundert brauchen.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Denken ändern ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, um vielleicht die gesamte Problematik diesen Themen aufzugreifen, weil sie haben ja sehr, sehr plakativ und sehr, sehr eingängig diese 7 Frames im Überlebensparadigmen dargestellt. Und dann kann ich ja rational das sehr, sehr gut erfassen. Wenn ich aber von meinen Glaubenssätzen ausgehe, die auf der, in der Kindheit schon vorprogrammiert und einprogrammiert werden und verinnerlicht werden, wie kann man diese Verinnerlichung durchbrechen? Weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns alle.
Absolut. Es ist ein Prozess der jahrtausendelangen Konditionierung, den wir da durchleben. Ne? Deswegen haben wir auch den Eindruck sehr häufig, dass das die Wahrheit ist, was wir da denken. Ne? Dass es einfach mal so ist, dass wir Menschen einfach mal sind, so sind von Natur aus, dass das vielleicht sogar unsere biologische Prägung ist und dass es ein Risiko wäre, die zu verändern. Ja? Das ist alles sehr nachvollziehbar, weil es so eine Tiefenprägung ist und weil es eben von einem aus meiner Sicht fundamentalen Paradigma, wofür wir das Leben halten in unserer Kultur, und zwar weltweit ausgehen. Ne? Es ist aber zu verändern, das ist das Schöne dran. Ne? Wenn etwas historisch entstanden ist, dann lässt es sich auch verstehen in der Tiefe und verändern. Und dieses Denken ist historisch entstanden, weil wir erst seit diesen 10.000 Jahren auch Hierarchien haben, Arbeitsteilung haben, sowas wie ein Militär haben, Eliten haben. Diese ganze Formung, die uns heute ausmacht, auch die Ausbeutung von Mensch und Natur, ist eine Erfindung des, ja, erdgeschichtlich sagt man Holozän, ne, der Zeit nach der Eiszeit, in dem wir heute offiziell immer noch leben. Und wenn das also entstanden ist, das ist die gute Nachricht, dann kann man das auch verändern. Und ich arbeite ja jeden Tag praktisch mit Menschen. Und die sagen, ich will nicht mehr blockieren, ich möchte echt weiterkommen. Es gibt immer wieder die gleichen Themen, an die ich mit dem Kopf, wie so ein Brett vor dem Kopf, das ich endlich mal durchtrennen möchte. Und für mich war das in den letzten 25 Jahren jetzt fast meine Arbeit mit Menschen in Veränderungssituationen, super wichtig, einen Weg zu finden, wie sie dieses Denken verändern können. Denn in dem Moment, wo wir in diesem Frame bleiben, finden wir keine wirklich neuen Lösungen. Und da möchte ich gerne nochmal einen der großen Heroes des letzten Jahrhunderts zitieren, Einstein. Albert Einstein meinte, wir werden für die Probleme unserer Zeit mit dem alten Denken keine Lösungen kriegen. Wir können nicht mit dem gleichen Denken Probleme lösen, aus dem sie entstanden sind. Ne? Da bin ich absolut überzeugt davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Denken dafür nutzen, es selbst zu hinterfragen und auch zu verändern. Und das geht. Ne? Natürlich ist es ein Anfangsprozess, den jeder Einzelne starten kann. Das ist das Schöne dran und sehr gute Ergebnisse damit erzielen kann. Ob das in Beziehungsthemen, ob das in beruflichen Themen oder in großen Entscheidungsthemen ist. Aber es braucht natürlich, um das gesellschaftlich relevant zu machen, einen Grund den viralen Effekt, dass immer mehr Menschen davon wissen, dass sie das verstehen und dass sie Erfahrungen mitmachen, ein neues Denken auszuprobieren. Ja. Es ist einfacher als gedacht, weil unser Denken ist zum Glück so offen. Wir sind als Menschen so dermaßen hochintelligent, auch wenn es gar nicht so aussieht, wenn man rausschaut, ne, in die Welt, ja, dass wir das können. Ja.
Wie, Frau Dr. Bock? Ich meine, rational bin ich die ganze Zeit bei Ihnen. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie geht das an?
Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich mit dem anfangen, was uns gerade ganz persönlich beschäftigt. Also was ich, wie ich einleitend jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen jetzt gerade gesagt habe, dass man sich ein Thema nimmt, mit dem man gerade nicht weiterkommt. Und erstmal schaut, welche Mindfucks spielen da eine Rolle. Und ich nehme an, einer oder mehrere der sieben sind schon erkannt worden. Und in welcher Haltung bin ich dann? Bin ich dann gerade erwachsen und reif oder bin ich es nicht? Ne? Der erste, ganz einfache Schritt wirklich, der schon einen Riesenunterschied macht, ist ein Problem, das wir gerade als unlösbar empfinden, aus einer Erwachsenenperspektive zu betrachten. Also, wenn ich mich jetzt weder verrückt mache mit Trotz oder Hilflosigkeit oder Verzweifeltem auf Boden ausstampfen, ja, oder denke, ich muss das jetzt perfekt lösen, was ist eigentlich, wenn ich mir dieses Problem als erwachsener Mensch, der ich eigentlich bin, anschaue? Das ist meistens das Erste, was mit meinen Klienten, was da passiert ist, dass sie schon mal durchatmen und sich irgendwie entspannen und wirklich wieder Zugang zu ihrem vollen mentalen Potenzial bekommen. Mindfuck stresst, und in dem Moment, wo wir gestresst sind, sind wir neurobiologisch eben im Flucht-, Angriffs- oder Todstellmodus, ne, im klassischen menschlichen Stressmodus, ne, und dann haben wir eine sehr verengte Blickweise, ne. Deswegen suchen wir nach entweder oder, nach irgendeinem Feindbild, wer ist schuld, was ist schuld, was muss ich jetzt sofort tun, damit ich überlebe, ne. Wenn wir allerdings gute Lösungen für komplexe Probleme haben wollen, müssen wir unser Denken öffnen. Und das heißt, als erstes mal die eigene Haltung beruhigen. Ja. Wir brauchen im Grunde eine andere Neurobiologie, um besser entscheiden zu können. Und wir können das selbst steuern, indem wir zum Beispiel uns diese Sache klar machen, was ist denn eigentlich, wenn ich mir das als der erwachsene, gestandene Mensch anschaue, der ich bin? Wie denke ich dann drüber? Was wäre eigentlich die richtige Lösung? Und interessant ist, dass Menschen dann sehr individuelle und originelle Lösungen eigentlich sofort im Impuls haben. Ja. Oder dass sie merken, oh, ich brauche dann noch mehr Wissen dazu, um es lösen zu können. Ich kann das jetzt noch gar nicht lösen, aber mir fällt schon ein, mit wem ich darüber sprechen muss oder welchen Experten ich konsultieren muss, um da weiterzukommen. Also es beruhigt, öffnet wirklich das Denken, es löst weniger Stresshormone aus, ist übrigens dadurch auch viel gesünder. Ne? Die Immunologie unseres Körpers ist stark davon beeinflusst, in welcher Qualität wir denken. Und wir werden kränker, je öfter wir im Überlebens- und Stressmodus sind. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, dass es wirklich wunderbar ist, dass diese Auflösung der Mindfucks wie nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Sie können sich also anschauen, welche Mindfucks sind gerade aktiv, habe ich jetzt wahnsinnige Angst, dann kann ich mit einem anderen Frame gegensteuern. Und jetzt könnte ich, wenn Sie das möchten, das genau nochmal so, wie ich vorher geschildert habe, wie die Mindfuck-Struktur ist, wie eigentlich die Potenziale dahinter sind. Und ich nenne es fachlich die Entfaltungsframes, die wir dazu nutzen können, wirklich sehr, sehr viel besseren Zugang zu unserem mentalen Potenzial zu haben. Es hat diametral andere Ergebnisse, wirklich. Sie werden sehr viel breiter, die Lösungen werden komplexer, so wie die Probleme ja auch komplex sind. Und sie werden sehr viel balancierter, lebensfreundlicher, entstresster und qualitativ besser. Also ich fange mal an, der Katastrophen-Mindfuck. Statt sich verrückt zu machen mit Ängsten, ist es sehr viel klüger, mutig, neugierig und unerschrocken auf das Thema zu schauen, was einen ängstigt. Das klingt erstmal komisch, ne? Ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, und dazu brauchen wir jetzt unsere Rationalität, ne? Dass wir umschalten und sagen, wow, das Thema, was mich gerade so unglaublich beansprucht und wo ich so wahnsinnige Angst habe, dass ich meine Existenz verlieren könnte, dass die Firma an die Wand fährt, dass ich meine Position verliere, was auch immer, ja, was einem gerade, dass meine Ehe an die Wand fährt, ne, solche Dinge. Was ist, wenn ich mir genau anschaue und mutig, neugierig und unerschrocken anpacke? Das ist im Grunde, es klingt einfach und ist so einfach. Wir können jederzeit entscheiden, in welcher Haltung oder Martin Heidegger, der Philosoph, hätte gesagt, in welcher Gestimmtheit wir uns einer Problematik widmen. Ja? Es ist die Gestimmtheit. Er hat es damals eigentlich schon entdeckt, ne, in den 20er Jahren, in seinem großen Hauptwerk Sein und Zeit. Ne? Und das ist eigentlich, was ich mache, ist es in die praktische Arbeit im Coaching zu übersetzen. Ne? Welche Gestimmtheit tut uns jetzt gut, um die komplexen Probleme unserer Zeit als erwachsene Menschen zu lösen? Und da wäre es eben statt Angst, Mut, Neugierde, Unerschrockenheit. Manchmal hilft sogar Abenteuerlust. Und jetzt können wir das wirklich mal testen, wenn wir die Nachrichten schauen und denken, oh Gott, ey, schon wieder so üble Nachrichten. Ne? Zu sagen, hey, ich beschäftige mich jetzt ganz besonders intensiv mit dem Thema. Aber ich schaue mir auch an, welche Qualität haben die Quellen, die ich jetzt konsultiere. Ist das alles wieder nur Horror und Schrecken, was mir da präsentiert wird, wo im Grunde Mindfuck-Systeme angeschmissen werden sollen, Angst gemacht werden soll? Oder wo bekomme ich Informationen, die mir tiefere Hintergründe geben, die mich das Thema besser verstehen lassen? Das ist mit allem so. auch wenn man selber krank wird. Ich habe schon mit Menschen gearbeitet, die schwere Diagnosen bekommen haben. Meistens wollen wir uns von dem abwenden, was uns Angst macht. Wir wollen es ausblenden. Wir wollen uns im Grunde den Kopf in den Sand stecken.
Fliehen.
Viel besser ist es, noch genauer hinzuschauen, sich genau das Problem wirklich anzuschauen. Eigentlich ist es so ein bisschen eine Ingenieursdenke, Probleme anzuschauen und zu verstehen. Das mag ich dran. Es ist typisch deutsch irgendwie, ja. Und das bedeutet, den Problemen wirklich lieber ins Auge zu schauen, als sich von denen irgendwie abzuwenden. Bei der Selbstverleugnung geht es darum, im Grunde eine ganz, ganz wichtige Qualität, die wir jederzeit haben, zu entwickeln. Statt mich zu fragen, was andere jetzt brauchen, mich zu fragen, was brauche ich und was brauchen andere. Also sowohl als auch. Das heißt, eine starke Präsenz für mich, meine Gedanken, meine Interessen, meine Bedürfnisse zu bekommen und gleichzeitig, das ist möglich, das kann man direkt trainieren, sage ich gleich wie, eine Präsenz für die Bedürfnisse, Interessen und die, ja, die das, was andere bewegt, zu haben. Man kann das in der nächsten Besprechung mal üben oder wenn man mit seinem Partner, seiner Partnerin, seiner Familie zu Hause ist, ja, einfach mal überlegen, wie ist es jetzt gerade, wenn ich merke, wo bin ich jetzt gerade, wie fühle ich mich gerade, wo bin ich denn hier gerade, ich sitze vielleicht am Küchentisch, was auch immer, und da sind noch andere Menschen um mich rum und ich frage mich, wie geht's mir gerade und wie geht's anderen gerade, was nehme ich wahr, ja. Das kann man gleichzeitig erfassen und das ist hochinteressant, welche emotionalen Möglichkeiten und kognitive Möglichkeiten wir eigentlich haben und nicht ausschöpfen. Da bin ich übrigens auch wieder bei meinem Lieblingsphysiker Einstein, ja, der meinte, dass wir nur einen Bruchteil unseres aktuellen mentalen unsere Kapazität ausschöpfen. Und ich meine, dass es an diesem Fundamentalframe liegt, dem alten, und dass der neue ganz andere Möglichkeiten schon eröffnet. Dann haben wir das Thema der Bewertung gehabt, die Idealmaßstäbe und sich dann immer auf- oder abwerten und auch andere auf- oder abwerten. Da ist es wichtig, genau hinzuschauen, was ist wirklich los. Also oft sind wir sehr vorschnell mit unserem Urteil über uns selbst und anderen. Wir erwarten in kürzester Zeit die besten Ergebnisse, auch bei Dingen, die wir vielleicht gerade erst zum ersten Mal gemacht haben. Gerade in Zeiten des Wandels tun wir vieles zum ersten Mal, sind wir eigentlich immer Pioniere, ja. Als Pionier kann ich noch nicht die Beta-Version haben, beim ersten Mal. Ne? Ich muss mit der Alpha-Version starten. Ne? Und das bedeutet, dass ich fair, offen und großzügig mit mir umgehe und auch mit anderen, mit der Leistung anderer, dass wir uns die Zeit geben, auch wenn wir nicht viel Zeit haben, aber dass wir uns Zeit geben zu lernen. Ne? Ohne diese Fairness in der Bewertung und der Beurteilung anderer Menschen oder auch anderer Systeme, die sich gerade neu erfinden, werden wir uns nicht weiterentwickeln, weil dann Menschen aus Angst, was falsch zu machen, sich nicht weiterentwickeln. Sie fangen dann nicht an, die Risiken einzugehen, die es braucht, um sich weiterzuentwickeln. Also Fairness ist ein ganz, ganz entscheidender Wert, der wirklich genau in Rechnung stellt, was wirklich gerade Sache ist. Was kann jemand gerade können und was braucht er noch, um sich weiterentwickeln zu können? Das können wir nur, wenn wir dieses Bewertungsdenken beenden und den Perfektionismus wirklich erstmal auf die Seite schieben. Perfektionismus übrigens ein so ein Lieblingsthema der Deutschen. Wenn ich im internationalen Maßstab über Mindfuck spreche, sagen viele, gibt's denn auch so nationale oder so kulturelle Mindfucks, und viele sagen den Deutschen Bewertung und Druck und Katastrophenangst wären unsere stärksten. Kann ich ganz gut mit anfangen. Ja, in anderen Ländern sind es wieder andere. Ne? Und ich glaube, es geht nicht um Perfektion, aber gerne. Für mich ist es zumindest ein hoher Wert, um Perfektabilität, was etwas anderes ist. Ne? Ja. Um das Streben nach etwas wirklich Vollendeten. Das Streben danach ist, finde ich, ein hoher menschlicher Wert. Ja. Aber das Erwarten von Perfektion bei Menschen, das, ich glaube, wir müssen an perfekten Technologien arbeiten, aber auch die sind nicht sofort perfekt. Menschen werden eher streben nach einer Vollendung und sie vielleicht nie erreichen, aber dieses Streben kann ein wichtiger und edler Antrieb sein, auch für die Menschheit aus meiner Sicht. Das war also die Bewertung. Dann waren wir beim Druck. Druck ist ganz interessant, wenn ich mit Menschen, ich habe sehr viel mit Hochleistern zu tun, also mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, PolitikerInnen oder ManagerInnen, CEOs, Serial Entrepreneurs, also ich bin da sehr privilegiert, mit ganz, ganz spannenden Persönlichkeiten arbeiten zu dürfen. Und wenn ich die Frage, wenn Sie jetzt mal den Druck beiseite lassen und das eigentlich alles immer noch schneller und perfekter gehen könnte, ja, dann, und Sie würden Ihr eigenes Timing mal befragen. Wann ist was dran? Also sagen Sie mir, welche Projekte wann wie dran sind, wenn Sie auf Ihr eigenes Timing achten. Und es ist so interessant, weil meine Erfahrung ist durchgängig jetzt seit 20 Jahren, dass Menschen genau wissen, wie das richtige Timing ist. Sie entwickeln sofort bessere Lösungen, wie sie Dinge anpacken, wenn sie Vertrauen in diese Fähigkeit des komplexen Denken und Fühlens haben, das wir brauchen, um gutes Timing zu entwickeln. Und dazu gehört etwas ganz Wichtiges, Ressourcenbewusstsein. Dass wir merken, wie viel Energie habe ich noch, wie viel Energie hat mein Team. Welche Zeit braucht etwas wirklich realistisch? Das ist Ressourcenbewusstsein. Ich glaube, die westliche Welt bei allen Stärken, die sie hat, hat eine große Schwäche. Sie hat wenig Ressourcenbewusstsein. Wir stammen aus einer militärischen Tradition des von preußischen Adeligen, ja, die wie Clausewitz, ne, die davon ausgehen, dass man den Sieg, koste es, was es wolle, erringen muss. Ne? Auch die alte griechische Kriegsethik, zum Beispiel der Spartaner, die in der griechischen Antike führend waren in der Kriegsführung, ist eine, wo man alle Ressourcen für ein Ziel opfert. Ja. Das, glaube ich, macht die westliche Industrie- und Technologiegesellschaft sehr aus und ist sicherlich ein Grund, warum es dem Planeten heute so geht, wie es ihm geht.
Frau Dr. Bock, vielleicht zu... Entschuldigung, ich wollte nur kurz zur Einwertung das Thema Intuition aufgreifen, weil Sie ja sagen, wenn man jetzt Druck rausnimmt, dann weiß man schon intuitiv aufgrund der komplexen Erfahrungen der Vergangenheit, was das Richtige ist.
Ja. Absolut, genau. Und das ist etwas, wissen Sie, Intuition ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil es im Grunde als Gegensatz zu rationalem Denken und Planen gesehen wird. Aber Intuition ist in Momenten von Deep Change, also wenn wirklich der Wandel so stark ist, dass die alte Ordnung nicht mehr trägt und die neue Ordnung, auch eine Erklärungsordnung für irgendein Problem, noch nicht gefunden ist, dann ist Intuition im Grunde das, was Menschen haben und wahrscheinlich uns immer schon interessanterweise hat überleben lassen. Ja. Ich nehme an, dass auch unsere Vorfahren schon auf der Jagd sehr oft intuitive Entscheidungen fällen mussten. Und wenn die falsch waren, hieß es, dass die Gruppe stirbt. Ja. Das bedeutet, wir können uns darauf verlassen, dass unsere Intuition ein sehr altes und sehr gutes Erbe ist. Sehr viel besser als unsere rationalen Muster, die sehr oft von Mindfuck geprägt sind. Ja. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einfach nur auf seinen Bauch hören soll und sowas. Ne? Also es geht mir jetzt da nicht um einen naiven Rückgriff auf Intuition, sondern zu wissen, wann Intuition nötig ist. Die Amerikaner haben dazu mal einen schönen Satz geprägt, also ein wichtiger Change-Forscher aus den USA in den 90er Jahren meinte, es geht darum, getting lost with confidence. Okay. Also, dass man sich im Grunde einer Situation und einer Lage, die man nicht hundertprozentig beherrscht und kontrollieren kann, hingibt mit einer positiven Erwartung. Yes. Ja. Mit der Zuversicht und mit dem Zutrauen, dass man sie lösen kann. Und da ist Intuition sehr, sehr hilfreich. Ich arbeite oft mit diesen Intuitionsframes und die sind absolut wirksam. Ja, auch mit sehr rationalen Menschen, mit Programmierern, Mathematikern, Physikern, alle, ja. Das kann jeder. Und es ist wirklich, wirklich erstaunlich gut zu nutzen.
Ich habe im Rahmen des Podcasts mit Professor Dr. Gigerenzer gesprochen, der Intuitionsforscher ist.
Absolut.
Und die Folge kommt auch demnächst. Und da geht es auch darum, dass die Intuition vor allem dann sehr wirksam ist, wenn man auch Grundwissen hat. Weil ansonsten unbedingt das Raten und er sagt auch, dass unbedingt 50% aller Entscheidungen in Top-Etagen Bauchentscheidungen sind, die dann rational sehr, sehr eloquent begründet werden.
Genau, ja. Ja, da gibt es eine interessante Diskussion dazu, weil Kahnemann und Kollegen die finden das nicht so gut mit der Intuition und meinen mathematisch gesehen, sind die besseren Ergebnisse diejenigen, die über Verfahrensweisen entstehen. Ne? Möglicherweise sogar eben technisch basierte Verfahrensweisen. Ich finde, das ist eine sehr spannende Diskussion. Ne? Aber Menschen müssen ja trotzdem für sich und für andere Menschen Entscheidungen treffen. Ne? Und da wieder diesen Rückgriff auf die Intuition zu nehmen, weil Intuition ist Erfahrungswissen im Grunde, ist über Jahre gesammeltes Erfahrungswissen. Es ist eben nicht irgendwas, was vom Himmel kommt oder von irgendeiner höheren Macht, sondern es ist im Grunde ein tiefes Wissen, was wir dann wiederum anwenden. Das kann auch schiefgehen, aber auch rationales Wissen kann schiefgehen.
Absolut. Ja.
Aber es ist als Kompliment, als sowohl als auch, finde ich, es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, unsere mentalen Kapazitäten bewusster zu nutzen.
Sehr schön.
Druck war das letzte, glaube ich, was wir hatten.
Genau. Ne?
Dann ist der nächste Mindfuck, den es jetzt wirklich auszuheben. Regel, nehmen wir die Regel. bei Regeldenken ist es absolut interessant, wenn wir den Eindruck haben, eine Sache läuft nur so und nicht anders, aber wir merken, mit dieser alten Regeln läuft sie nie, ne? Also läuft sie nicht, ja. Regeldenken können wir ja dann vor allem abschalten, wenn wir merken, die Regel funktioniert praktisch nicht. Dann ist es wichtig, sich zu fragen, wie würde ich dieses Thema angehen, wenn ich komplett frei und out of the box drüber nachdenke. Wenn ich mich mal von allen Regeln verabschiede und mich frage, was wäre jetzt aus meiner Sicht das Richtige? Dieses Out-of-the-Box-Denken heißt im Grunde eine große menschliche Fähigkeit, die Kreativität zu aktivieren. Um das zu tun, müssen wir einen sehr viel weiteren Blickwinkel einnehmen. Und da können wir eben nicht in dem Tunnel des Überlebensdenkens bleiben. Wir müssen viel mehr Informationen mit einbeziehen. Da finde ich zum Beispiel KI extrem hilfreich dafür, ne? Also um auch gerade Regeln zu durchbrechen und neue Muster zu finden, auch neue Ordnungen zu kreieren, brauchen wir möglichst viele Informationen, die wir nach einem neuen Frame beurteilen. Ja? Und da ist es wichtig, out of the box zu denken. Auch das lässt sich ganz, ganz praktisch regeln. Wenn ich der Meinung war, dass es bisher im Team nur so funktioniert oder mit meinem Geschäft nur so funktioniert, mich zu fragen, wie wäre es, wenn ich jetzt out of the box denke? Wenn ich mal liebgewonnene Überzeugungen wirklich gerade die wichtigsten in Frage stelle und vielleicht sogar mal ganz, ganz anders drüber nachdenke. Nee. Auch das ist ähnlich wie bei dem mit dem eigenen Timing, etwas, was Menschen sofort können. Das ist unheimlich spannend, wenn ich sie bitte, jetzt out of the box über das Thema nachzudenken, was vorher festgefahren war, kommen sofort 3, 4, 5 sehr intuitive neue Lösungen.
Frau Dr. Bock, ja. Nur zur Einwertung, weil da dürfen wir auch, glaube ich, nicht in entweder oder Dualität leben, weil die Regeln geben auch in gewisser Art und Weise Halt, weil einige Regeln auch für die Zukunft vielleicht Bestand haben werden.
Unbedingt.
Und ich habe zurzeit das Gefühl, dass man umgekehrt versucht, etwas Altbewährtes zu negieren, weil das altbewährt ist und deswegen nicht mehr für die Zukunft geeignet ist, was nicht stimmt. Ja?
Oh ja, das ist, glaube ich, ein echter Trick von Leuten, die gutes Marketing beherrschen oder eben ihre Ideen durchsetzen wollen, dass sie alles, was es bisher gibt, als veraltet und schlecht abqualifizieren. Ne? Also eigentlich abwerten, da sind wir wieder bei Bewertungsmindfuck, ne? Es ist total wichtig, dass wir uns anschauen, was an bewährten Dingen soll weitergetragen werden. Worauf kann man vielleicht sogar wieder zurückgreifen, weil wir es zu lange schon vergessen haben. Ne? Wie gesagt, Mindfuck ist es nur, wenn es blockiert und wenn es nicht weiterführt. Aber da dürfen wir uns nicht manipulieren lassen von außen, ne? Indem wir einfach alles, was alt ist, für überholt halten. Nein, eine Veränderung kommt nie aus dem komplett Neuen. Es bringt immer, es ist immer in dem Strang einer Vergangenheit angesiedelt. Ja. Das geht gar nicht anders, weil wir allein über Generationen leben und uns in der Zeit wahrnehmen. Ne. Also insofern ist es unheimlich wichtig, wie Sie sagen, sowohl als auch die Regeln anschauen und wieder vielleicht auch wieder denen mehr Geltung geben, die gut sind, die uns weiterbringen, aber die hinterfragen, die uns blockieren. Ich würde sagen, dass die Regel, dass alles neu sein muss, schon eine blockierende ist. Und dass wir da gerne out of the box denken dürfen.
Absolut, absolut. Und wie gehen wir mit der Übermotivation um?
Ja, Übermotivation, diese Sucht nach Euphorie und nach dem Retter und der einzigen wahren Lösung und danach ist alles gelöst, ne, ist natürlich ein sehr kindliches Moment auch, in so einen Übermotivationsmindfuck zu fallen. Auch da hilft immer wieder erwachsen sein und das wieder für sich klar machen, dass das eine Illusion meistens ist. Übermotivationsmindfuck hat viel mit Illusionstheater zu tun. Manche Menschen haben leider das Problem, dass sie ihr ganzes Leben in so einer Illusion verbringen und immer wieder nach neuen Illusionen suchen, ne? Was sie auch manipulierbar macht, ne? Durch andere. Und was im Grunde das Potenzial ist, was wir als erwachsene Menschen haben und da wiederentdecken dürfen, ist die Orientierung an dem Sinn, den etwas hat. Das ist ja gerade schon seit längerem ein großes Thema, das Thema Purpose, Why, warum mache ich was überhaupt? Sich immer wieder klar zu machen, warum widme ich mich dieser Thematik? Warum stecke ich Lebenszeit, das Wertvollste, was wir haben, ne, in eine bestimmte Thematik? Was ist der tiefere Sinn des Ganzen? Das heißt, wieder eine Orientierung am Sinn ist eine sehr gute Versicherung gegenüber Motivation. Und das Zweite ist etwas, ein Wort, das vielleicht wiederentdeckt werden sollte, aus meiner Sicht, das ist der Wille. Die Willenskraft. Was will ich wirklich? Nicht, was fühlt sich irgendwie toll an und irgendwie cool und was ist irgendwie so, dass es mir ein gutes Gefühl macht, sondern wo ist so viel Wille dabei, weil ich den Sinn so stark drin sehe, dass ich auch bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Ne? Denn das ist ja etwas, was große Leistungen ausmacht und das wird es auch in Zukunft ausmachen, dass wir bereit sind, auch Widerstände zu überwinden, dass wir auch durch diese Change-Kurven, durch die wir dauernd durch müssen, wenn wir etwas Neues kreieren, durchgehen. Und das können wir nur, wenn wir wirklich überzeugt sind in der Tiefe von einer Sache. Und das braucht oft mehr Überlegung und auch wieder mehr Information und viel Selbsterkenntnis, um dahin zu kommen. Also über Motivationsmindfuck, da frage ich immer, hey, wenn Sie das mal weglassen, dieses Chakra-Ding, ne? Und unbedingt, es muss alles unheimlich toll sein und schick sein und was auch immer. Was wollen Sie wirklich? Was wollen Sie verändern mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer Tätigkeit, mit dem, wer Sie sind? Was soll da vielleicht, wenn Sie mal in das Unternehmen gehen, das Sie gerade leiten und so, Sie sind mal Gast, weil Sie dann schon längst irgendwie in Rente sind oder ein anderes Projekt verfolgen. Was soll da in goldenen Lettern in der Eingangshalle stehen über Sie? Was wollen Sie hinterlassen? Ja, das sind Dinge jetzt, wenn man es ganz groß zieht, die können einen sehr, sehr gut wieder dahin bringen, wo man wirklich hin will mit seinem Leben. Und die Zeit ist begrenzt und sie lässt sich auch gut nutzen. Misstrauen haben wir noch nicht gehabt, glaube ich, Herr Michalow. Ja, das würde ich gerne noch. Ich weiß, dass wer wirklich jetzt daran arbeitet, wird sich das fragen, wo dieser fehlende Part noch ist. Misstrauen ist, es geht nicht darum, jetzt naiv zu vertrauen, ne? Wenn man jetzt bisher den Eindruck hat, man kann niemandem mehr trauen, ne? Oder irgendwelchen Mitarbeitenden nicht mehr trauen oder irgendeiner Branche nicht mehr trauen oder was auch immer, ne? Es geht darum, ein rationales Vertrauen zu entwickeln. Es ist im Grunde eine erwachsene Fähigkeit, dass wir gut mit uns selbst ausmachen, was weiß ich wirklich über diese Person und über diese Sache und was ist vielleicht meine frühere Erfahrung gewesen, die ich projiziere ich jetzt auch auf die Zukunft, dann wird's mein Fuck. Wenn ich wegen einer schlechten Erfahrung ins Misstrauen gehe, dann blockiere ich mich. Dann mache ich eigentlich neue Erfahrungen unmöglich. Das ist etwas, was Menschen, die mehr Lebensjahre mal so auf dem Buckel hat, desto mehr Misstrauen kommt häufig auch auf, ja, weil man schon so viel erlebt hat. Und damit wird eigentlich das Fenster neuer Erfahrungen und neuer Lernmöglichkeiten enger. Aus meiner Sicht eine der großen Themen, warum es heißt, dass ältere Menschen sich schwerer mit dem Lernen tun. Weil sie sich früher, also schon tiefer blockieren mit diesen Mindfuck-Mustern. Das müssen wir auch in alternden Gesellschaften unbedingt öffnen. Es ist absolut zentral, ja. Es geht um ein rationales Vertrauen, also ein balanciertes Gefühl für das, wem kann ich trauen oder um wem nicht, ne? Oder was kann ich mir gegen mir zutrauen oder nicht? Es hat auch eng mit dem Thema Zutrauen zu tun. Viele Menschen trauen sich zu wenig zu, ja. Behindern dadurch ihr Potenzial. Oder trauen sich wieder zu viel zu und gehen zu stark ins Risiko. Da in eine Balance zu kommen, das meine ich mit rationalem Vertrauen und mit Zutrauen in sich und in andere, das ist ganz entscheidend, wenn wir neue Ergebnisse haben.
Wie würden Sie die Selbstverantwortung als Frame in diese Landkarten einfügen?
Selbstverantwortung ist aus meiner Sicht eine Funktion des erwachsenen Menschen. Es ist Teil der erwachsenen Persönlichkeit. Ne? Wer erwachsen ist, ich meine es nicht im Alterssinne, ja, ne, sondern wirklich im mentalen, psychoemotionalen Sinne und psychosozialen Sinne, weiß, dass er sein Leben selbst verantworten kann und muss. Ne? Auch wenn soziale Aspekte momentan noch ein bisschen unterbeleuchtet sind, finde ich. Ja? Wir haben jetzt lang gebraucht, um wirklich zu Individuen zu werden, historisch. Ne? Ich glaube, es ist Zeit, jetzt auch wieder die Frage der sozialen Einbettung des Individuums zu betrachten. Also insofern Verantwortung für sich, aber auch Verantwortung für andere, vielleicht auch für anderes Leben zu übernehmen.
Mhm. Ja. Sie hatten jetzt an diese Frames, Mindfuck-Frames unter Überschrift Überlebensorientierung gestellt. Mhm. Ja. Das Gegenteil von dem oder die, sagen wir, für die Zukunft günstige Frames, was ist da die Überschrift?
Genau. Ja, es ist nicht wirklich das Gegenteil, ne? Denn weiterhin geht es ja schon auch darum, dass wir doch gerne überleben wollen. Ne? Das ist ganz wichtig, wird oft missverstanden, so als ob ich sagen würde, ach, ist doch alles egal und eigentlich ist doch die Zeit so toll und wir müssen gar nicht mehr drauf achten. Nein, aus meiner Sicht muss Überleben innerhalb eines neuen Frames stattfinden und dieser Frame muss aber über Überlebensdenken hinausgehen. Denn Überlebensdenken bringt uns eigentlich immer in so eine 0-1-Position, ne? Entweder Leben oder Tod. Das ist sehr, sehr enge Korridorführung unseres Denkens, die sehr viel Stress auslöst. Worum es geht, ist im Grunde Leben als einen Prozess der Entwicklung und der Entfaltung von Leben zu verstehen, was biologisch gesehen genauso richtig ist. Also ein Leben überlebt erstmal, klar, ja, und macht es möglichst lange, ja, und gleichzeitig jedes Leben entwickelt und entfaltet sich permanent. Irgendwann geht es im Zyklus wieder in den Punkt, wo es vergeht. Ja, auch das gehört dazu. Wo müssen wir uns auch offen mit auseinandersetzen, statt Angst zu haben, aus meiner Sicht. Ne? Aber es ist ein Prozess der Entwicklung und Entfaltung. Und mein großer Rat jetzt auch für alle, die an eigenen Problemen jetzt gerade arbeiten und darüber herumdenken, ja, ist, was sehr, sehr gut funktioniert, sehr schnell auch funktioniert, ist, sich zu fragen, das Problem, das mich gerade beschäftigt. Wie wäre das, wenn das jetzt eine eigentlich nicht ein Problem des Überlebens ist, wo ich mich unbedingt durchsetzen muss und die Oberhand behalten muss, sondern wenn es darum gehen würde, dass ich mich und andere sich entwickeln und entfalten? dass es im Grunde ein Entwicklungsproblem ist und kein Überlebensproblem. Ich habe das letztens mit einer Führungskraft gehabt im Coaching, der hat gesagt, er hat einen super guten Mitarbeiter, den er keinesfalls verlieren will, und der hat eine unglaublich unverschämte Gehaltsforderung in den Raum gestellt, ja, und aus seiner Sicht. Und er hat sich gefangen gefühlt, weil er dachte, wenn der geht, dann ist es ein Überlebensproblem für sein Team, ja. Wenn er bleibt, ist es durch dieses hohe Gehalt vielleicht auch eins, ja. Also im Grunde eine blöde Situation mit, wo es kein wirkliches Entkommen angeblich gibt, ja. Und ich habe ihn gefragt, was ist, wenn Sie diese Forderung dieses sehr, sehr guten Mitarbeiters als eine Frage der Entwicklung Ihres Unternehmens und der Entfaltung Ihres Unternehmens verstehen? Und er hat von sich aus entwickelt, da muss ich vielleicht über andere Entlohnungsmodelle nachdenken. Vielleicht müssen wir uns von unseren bisherigen Strukturen verabschieden und etwas Neues für diese Situationen kreieren. Irgendetwas, im Grunde ein Package, was so noch nicht gibt bei uns, was aber für bestimmte Menschen richtig sein könnte und uns als Organisation weiterbringt. Dann ist es sowohl etwas, was unser Überleben stärkt, als auch etwas, was unsere Entwicklung und Entfaltung weiterkommen lässt, weil mit diesem Mann kommen wir weiter in den Themen, die wir bewegen wollen. Ohne den wird es schwieriger sein. Ja? Also das ist etwas, wo man sieht, dass man diesen Frame auf alles anwenden kann. Sie können es auch auf den nächsten Krach mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten anwenden. Was ist, wenn unser Streit im Grunde ein Problem von Entwicklung und Entfaltung von uns als Paar ist und nicht von Überleben und wer hat Recht und wer setzt sich durch? Ja? Sie werden sehen, es kommen komplett andere Lösungen raus, und zwar sehr schnell, wieder schon fast intuitiv, und sehr kreative Lösungen. Das gibt aber auch das gute Gefühl von Lebendigkeit und dass man nicht dauernd Angst haben muss, sondern dass es ein erfülltes und tolles Leben ist, eine wunderbare Zeit, ja, selbst wenn die schwierig und turbulent ist. Ich glaube, wir können sehr viel mehr Spaß haben, selbst in turbulenten Zeiten, wenn wir unser Denken in dieser Weise öffnen.
Wenn ich Ihnen so zuhöre und das Thema Mindfuck aufgreife, habe ich das Gefühl, dass Mindfuck auch eine Stimme hat, so eine Stimme des inneren Kritikers, oder?
Ja, der innere Kritiker ist ja im Grunde im Bewertungsmindfuck ganz besonders aktiv, ne? Und das ist überhaupt ein Introjekt aus einer alten Kultur. So würde man das wahrscheinlich psychologisch bezeichnen. Etwas, was eben ankonditioniert ist und was unsere Eltern uns wahrscheinlich schon mit bestem Wissen und Gewissen weitergegeben haben. Ich habe meiner Mutter das Buch Mindfuck zu lesen gegeben und die meinte, boah, ich kenne die ja alle 7 und weißt du was, die hast du von mir. Und dann meinte ich, ja, stimmt, ja, ganz klar, ja. Unsere Eltern, auch wenn sie uns lieben und alles richtig machen wollen, wollen ja, dass wir uns in der Welt, so wie sie sie wahrnehmen und wie sie denken, dass sie ist, durchsetzen können, dass wir irgendwie ein möglichst sicheres und gutes Leben haben können. Und dadurch geben sie uns das mit. Und das sind tatsächlich Stimmen im inneren Dialog. Das ist ja so interessant. Aristoteles hat es schon beobachtet, dass Denken im Grunde ein Dialog von uns mit uns selbst ist. Und die Frage ist ja immer, wer ist wer? Ja. Und ich glaube, dass diese zweite Stimme wirklich unsere Fähigkeit der sozialen Verortung ist. Dass wir also wie einen Sender haben, mit dem wir auch das Äußere mitbeurteilen, um unser Verhalten darauf einzustellen und zu wissen, wo unsere Möglichkeiten und Grenzen sind. In den alten Gesellschaften waren die sehr eng gesteckt und von Geburt an im Grunde schon vorgegeben. Ja. Heute haben wir zum Glück die Situation, dass wir frei sind. Ja. Also zumindest in den Ländern, in denen wir das sind. Ja. Und für mich wäre es ein Traum, wenn wir davon ausgehen könnten, dass diese 8 Milliarden Menschen, die heute leben, ja, und die bis zu 10 Milliarden sein werden bis zur Mitte des Jahrhunderts, dass die alle solche frei sich entwickelten Menschen sind, die das schaffen, sowohl für sich als auch für andere Verantwortung zu übernehmen, idealerweise für alles Leben auf der Erde Verantwortung übernehmen. Ich glaube, es ist ein unglaubliches menschliches Potenzial, dass wir über diese massive Ausbeutungsstrukturen, die wir leider noch haben, sehr, sehr stark begrenzen.
Ja. Sie haben in Ihrem Buch Timothy Galloway erwähnt, ja? Yeah. Und mit seinem Selbst Level 1 und selbst Level 2, das heißt ja. Innere kritische Stimme versus Potenzial. Und Sie schreiben ja, dass Leistung ist eigentlich Potenzial minus Störung.
Genau, genau.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die innere Stimme, die ist ja tendenziell negativ, ja, dass sich einen ein bisschen runterzieht und dass es vielleicht, wie Sie sagen, Navigation in der sozialen Hierarchie ist, um sich einzuführen. Aber wie kann ich mit dieser innere Stimme tatsächlich umgehen? Viele Leute wachen um 4 Uhr nachts, und das machen sie ja nicht bewusst. Ja? Keiner will da aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Ja. Was tut man dann? Wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist absolut zentral, was Sie da ansprechen. Das betrifft auch viele, viele meiner Klientinnen und Klienten und ich kenne es von mir selbst auch in meinem Leben, ja. Also das Schöne, man kann da wirklich sehr gut mitarbeiten. Also im Grunde ist das, was man da so im 4 Uhr nachts Aufwachmodus erlebt, ist das, was im Hintergrund den ganzen Tag über abläuft. Also im Grunde sowas wie das Betriebssystem, das sich immer wieder neu updatet, ne? Und man wacht auf. Wir wissen, dass wir neurobiologisch in so einem Moment, wenn wir nachts aufwachen, auch keine Motivationshormone ausstoßen. Also dass unsere Rezeptoren mit im Grunde schnell sich mit Stresshormonen Stressrezeptoren aktiv werden, ne? Und deswegen ist es so, dass wir da gerade besonders negativ sind, wenn wir nachts aufwachen oder wenn wir sehr früh aufwachen, dass die ersten Gedanken erstmal nicht positiv sind. Es hat also auch eine neurologische Komponente, möchte ich dazu sagen. Ja. Aber man kann dann sehr gut auf die Spur kommen, wie der innere Dialog eigentlich ist, wenn er nicht gut ist. Ne? Und da kann man eben sowas hören wie, was mache ich da eigentlich? Mache ich mich runter, weil ich nicht ideal bin, weil ich irgendwas besser machen müsste oder weil die Welt schlecht ist, weil andere schuld sind, weil mir irgendjemand das Leben versaut, weil ich ein Feindbild habe, das mich dauernd beschäftigt, ne? Und ich glaube, ganz gut ist es, da, sich erstmal davon innerlich zu distanzieren und sich selbst zuzuhören und zu sagen, hey, wenn ich jetzt auf eine Metaebene mir selbst gegenüber gehe, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde über mir selbst, über dem Bett, wo ich da liege, schweben und mich anschauen, mir zuhören, was ich da zu mir sag, ne? Was ist das für ein Dialog und wie gehe ich da eigentlich mit mir um? Und dann zu wissen, wir sind die Einzigen, die diesen Dialog steuern können. Und wir können ihn steuern. Er ist nicht von irgendeiner anderen Macht ausgelöst oder sowas. Ja. Das heißt, ich kann auch Verantwortung für diesen inneren Dialog übernehmen, ohne dass ich mich deswegen gleich wieder irgendwie abstressen oder vielleicht abwerten muss, ne? Sondern sagen, wie möchte ich denn eigentlich mit mir umgehen? Was ist denn, wenn ich fair mit mir bin? Was ist, wenn ich fair mit anderen bin, mit meinem Leben, mit der Zeit, in der ich gerade lebe? Wenn ich großzügig drauf schaue und mutig und unerschrocken, wenn ich den Tag, der jetzt kommt, so anpacke, dass es mich und andere weiterbringt. Ja? Das heißt, ich kann einen den Dialog auch in der Nacht verändern. Und zwar gerade, wenn ich weiß, wie die Strukturen eines nicht so guten Dialogs sind und wie der besser aussieht, kann ich das unheimlich gut beeinflussen. Und das Schöne ist, es konditioniert sich dann auch. Ne? Das heißt, wir trainieren damit eine andere Qualität des inneren Dialogs. Je öfter wir uns damit bewusst beschäftigen, desto natürlicher wird es, eben eher aus dem Entwicklungs- und Entfaltungsframe herauszudenken und mutig zu sein, ja, Zutrauen zu haben, den eigenen Willen sehr klar zu kennen, nicht Druck auszuüben, sondern wirklich ein sehr, sehr gutes Bewusstsein für die eigenen Ressourcen zu haben und darin sehr viel wirksamer, nachhaltig wirksamer zu sein, als wir das im alten Modus sind.
Und Sie betonen die Bedeutung der Lebensqualität, weil ich glaube, das ist heuristisch gesehen so eine wichtige Orientierungshilfe. Ja.
Unbedingt, ja. Ja. Wir können dieses Denken, was ich da beschreibe in meinen Büchern, im Grunde wie einen Algorithmus beschreiben. Das passt gut zu unserer heutigen Zeit. Wir können das Modell des Algorithmus verwenden und ein Algorithmus hat ja immer ein Ziel. Ne? Beim Überlebensdenken ist es klar, Überleben und das Mittel der Wahl, das wichtigste Ziel, was dazu angesteuert wird, ist Sicherheit und Kontrolle. Das heißt, wir können das sehen auch weltweit in allen Krisen, die wir gerade haben. Im Grunde wird Sicherheit und Kontrolle um jeden Preis als Ziel gesehen, dass man die Dinge wieder unter Kontrolle hat.
Beherrscht.
Ja? Und dass man sie selbst beherrscht und steuern kann. Was bei großen Wandlungsprozessen einfach nicht möglich ist. Dann ist man nicht immer under control. Da geht's um dieses getting lost with confidence auch. Ne? Das heißt, Sicherheit und Kontrolle ist das, was wir anstreben im Überlebensmodus. Das wäre auch das, was wir in Beziehungen, im Stress mit Partnern, Partnerinnen, wir wollen wieder Kontrolle über die Beziehung kriegen. Ja? Aber wenn die Beziehung sich verändern soll und entwickeln soll, hat man nicht keine Kontrolle in dem Moment drüber. Ne? Im Entfaltungsmodus, wie ich es nenne, statt dem Überlebensmodus, geht es um Lebensqualität. Das ist ganz natürlich. Wenn wir uns fragen, was braucht so eine Blume, eine Pflanze oder ein Gemüse oder was auch immer, ich mache das jetzt mal extra so weit weg vom Menschen, um sich gut entfalten zu können, um in den Prozess des Wachstums und der Entfaltung zu gehen, um möglichst lange auch leben zu können und Früchte zu tragen, ja, dann sind es gute Bedingungen. Genug Sonne, Wasser, klimatisch gute Bedingungen, guten Boden, genug Nährstoffe, ja, und das Gleiche gilt für Menschen. Und das können wir mit dem Wort der Lebensqualität übersetzen. Es ist immer eine gute Idee, bei allem, was wir anpacken, darauf zu achten, dass gleichzeitig die Lebensqualität gut oder sogar besser als vorher ist. Ja. Das heißt, wenn man sich einen neuen Challenge wirklich aussucht, etwas Neues macht, etwas Wichtiges, was einem viele Ressourcen abfordern wird, dann geht es darum, sich zu fragen, wie kann ich gleichzeitig dafür sorgen, dass meine Lebensqualität schon währenddessen auf dem Weg zu diesem Ziel besser ist? Wie kann ich für optimale Bedingungen für mich sorgen? Sportler wissen das übrigens. Ich habe auch oft mit Spitzensportlern gearbeitet. Für die ist das sofort klar. Ja. Einmal habe ich mit den Klitschko-Brüdern gesprochen und habe sie gefragt, da waren sie schon in ihren 40ern und haben immer noch die großen Meisterschaften gewonnen. Ja. Und ich habe sie gefragt, was ist denn euer Geheimnis? Ja, verratet es mal, ich glaube, das wollen viele wissen. Und da haben sie gesagt, weißt du was, Petra? Schlafen. Wir schlafen einfach tagsüber noch ein paar Stunden mehr. Ja. Ist eigentlich, denkt man sich, meine Güte, die müssen noch härter trainieren, wenn sie älter sind, um mit den Jüngeren mithalten zu können. Ja. Aber im Grunde haben sie sich gefragt, was brauchen wir in unseren älteren Körpern, damit die sich optimal regenerieren und eine sehr gute Lebensqualität haben, um eine hervorragende Leistung abzurufen. Und das sind dann oft scheinbar paradoxe Antworten, die man sich gibt. Aber das sind die wirklichen, das sind die Game Changer, wenn man so sagen möchte, ne? Also erlebe ich immer wieder auch bei Hochleistern, mit denen ich arbeite, die haben dann plötzlich Strategien, darüber denken, der ist ja verrückt, was macht der jetzt? Eigentlich muss der noch viel mehr reinstecken jetzt, ja, ne, an Energie, an Ressourcen. Aber nein, ne, auf die eigene Qualität und die auch im Team zu achten zum Beispiel, das empfehle ich auch Unternehmen, ne, wenn ich mit der Automobilindustrie habe ich viel zu tun, im Vorständen. Jetzt geht's um Lebensqualität, nicht um noch härter arbeiten, weil dann werdet ihr smarter arbeiten, das ist so. Dazu braucht's aber wieder die Konfidenz, dass man lost gehen kann, ja, und dass man das als erwachsener Mensch und als gut ausgebildeter Hochleister schafft. Ja. Es braucht Vertrauen in sich selbst und die Verantwortung für sich selbst.
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Bock. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen. Die erste Frage lautet, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben geprägt hat oder bewegt hat in Ihrem Deep Change?
Ja, es gibt viele, weil ich sehr, sehr viel lese. Also ich bin geradezu lesesüchtig, ja. Aber ich würde sagen, das Buch, was mir am meisten von Anfang an in Erinnerung ist, ist von Hannah Arendt, Vita Activa. Das habe ich 1993 gelesen. Ich weiß es sogar noch, weil ich mir das in meiner Bibliothek hatte, das ist ein Ehrenplatz. Ne? Da steht das Datum drin, wo ich 3. Juli 1993 habe ich es zum ersten Mal aufgeschlagen und meinen Namen reingeschrieben. Und dieses Buch hat mir eröffnet, dass es darum geht, in der Welt zu sein und die Welt positiv zu sehen. Und eben nicht Angst davor zu haben, sondern dass es darum geht, Dinge anzufangen und dass es um Anfänge geht und nicht nur um Ende und Niedergang. Und das hat mich als junge Frau wahnsinnig inspiriert, beizutragen zu Anfängen. Sie hat es als Prinzip der Gebürtlichkeit genannt. Die Menschen bringen Dinge zur Welt, ja, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Und das fand ich eine der interessantesten Ideen damals. Und dass man die Welt lieben kann und dass es die Aufgabe ist, sie besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Das ist ein Buch, was mich sehr, sehr geprägt hat.
Okay, dann könnte ja die zweite Frage sich erübrigen. Was würden Sie eine 20-jährige Petra als Ratschlag geben mit all ihrer Weisheit von heute?
Wow, also ich glaube, die 20-Jährige hat damals viel richtig gemacht, weil ich habe immer das gemacht, wo ich dachte, darin bin ich gut und das will ich auch machen. Das macht mir auch viel Freude. Das habe ich getan, im Gegensatz zum Rat meiner Eltern, ne, die oft was viel Vernünftigeres von mir wollten. Ne? Ich habe das nicht getan, sondern bin da meiner Intuition in dem Moment eigentlich gefolgt, was meine Stärken und Interessensgebiete sind. Aber ich glaube, was ich mir im Nachhinein noch raten würde, was ich damals noch nicht wusste, ja, wäre, dass es darum geht, da nehme ich einen Begriff des Komponisten Arnold Schönberg, ein Vollmensch zu sein. Das bedeutet, sich auf jeder Ebene voll zu erleben und auch auszuleben. Ne? Nicht ohne Rücksicht auf Verluste, ja, also nicht im Sinne von destruktive Lebensstrategien zu übernehmen, sondern sein gesamtes Potenzial zu entdecken und zu leben. Als liebender Mensch, als leistender Mensch, als wissender oder sich aneignender Mensch, ein Vollmensch zu sein. Schönberg war so einer, er war Maler und Komponist und ein Denker und ein unglaublich inspirierender Mensch. Ja, das auch, ja. Ein Mensch, der zum Glück heute wiederentdeckt wird, auch finde ich, ja, auch mit seiner Arbeit, die unglaublich inspirierend ist. Und der hat diesen Begriff des Vollmenschentums geprägt. Und ich glaube, das ist toll, wenn man das schon in jungen Jahren tut, sich in allen Facetten zu entwickeln und zu entfalten.
Okay. Und ja, was wäre dann für Sie der Sinn des Lebens?
Also für mich persönlich, also ich glaube, generell ist ja tatsächlich Entwicklung und Entfaltung. So einfach ist die Antwort. Das sind, solange wir leben und überleben, entwickeln und entfalten wir uns. Und wir können Teil der Lösung der Themen unserer Zeit sein und wir können auch ein Teil des Problems sein. Ja. Und ich glaube, die Entscheidungen müssen wir fällen. Für mich persönlich ist es wirklich, ich habe so den Eindruck, ich bin Historikerin, wie gesagt, und Politikwissenschaftlerin vom Hintergrund. Und deswegen bin ich mir sehr klar darüber, in welcher Zeit ich lebe. Und ich glaube, ich begleite Menschen durch diese große Transformation. Und ich bin in irgendeiner Weise Spätmensch, weil ich einer alten Kultur noch angehöre und sie noch kenne und auch noch so konditioniert bin und sie jetzt so entdecken durfte, auch in ihren genauen Facetten. Und ich bin schon Teil, ein Frühmensch einer neuen Kultur. Und das wäre eigentlich das Schönste, wenn ich beitragen könnte zu so einer neuen Form der menschlichen Zivilisation. Dann wäre mein Leben in jeder Hinsicht komplett rund, glaube ich.
Frau Dr. Bocketlow, das war das erste Mal, dass die drei Fragen sich so ineinander gefügt haben, dass eine holistische Antwort entstanden ist. Ja. Ich bedanke mich herzlich für diese entstörende Unterhaltung mit so viel Sinn und Inhalt. Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen und allen, die zuhören und zuschauen.
Danke Ihnen.
Super. Lassen Sie uns was draus machen.
Zu Vollmenschen werden.
Genau, entstörten.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.